Herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug aus dem Kapuziner in Ravensburg. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven, mit dem, was wir selbst verändern und beeinflussen können. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand hier im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager. Am 8. März 2026 wird der Landtag in Baden-Württemberg neu gewählt. Darum spreche ich mit Menschen, die im Wahlkreis Ravensburg-Tettnang direkt für den Landtag kandidieren. Mich interessiert, wer sind die Menschen auf dem Wahlplakat? Welche Visionen haben sie für unsere Zukünfte? Und was tun sie konkret, um ihre Visionen für Zukünfte wahrscheinlicher werden zu lassen? Mein heutiger Gast ist Tim Wetzel. Hallo Tim.
Hi.
Hallo, hi. Du kandidierst und in welcher Partei bist du?
Ich kandidiere im Wahlkreis Ravensburg-Tettnang für die Linke.
Wo bist du denn aufgewachsen?
Ich bin tatsächlich in Weingarten geboren und dann in Ravensburg bzw. in Oberzell aufgewachsen, das ist da hinten raus Richtung Weisenau. Ja. Und habe da die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht und jetzt mittlerweile wohne ich in Tettnang. Also gehört auch noch zum Wahlkreis. Und da wohne ich jetzt eher so ein bisschen hinten draußen, hinter Tettnang.
Das heißt, du bist auch hier zur Schule gegangen und...
Ja. Also ich war in Oberzell auf der Grundschule. Ich war dann auf der Wilhelm-Realschule hier in Ravensburg, da oben in der Wilhelmstraße beim Konzerthaus. Mhm. Und dann habe ich gewechselt aufs Wirtschaftsgymnasium an der Humbis-Schule und habe da mein Abitur gemacht. Zum Studieren hat die Motivation dann nicht mehr gereicht und dann bin ich in die Berufswelt dann abgeglitten.
Das heißt, in die Berufswelt abgeglitten? Was machst du so in der Berufswelt?
Also direkt nach dem Abitur habe ich erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht bei der Johanniter Unfallhilfe. Da bin ich quasi so ein bisschen reingestolpert, weil ich in der Stadt meinen ehemaligen Ausbilder von den Schulsanitätern auf der Realschule getroffen habe. Und der hat dann so gesagt, oh, was machst du nach Abitur? Und dann habe ich gesagt, ja, mal gucken. Mhm. Also so gemeint, komm doch zu den Johannitern, freiwilliges soziales Jahr. War ja tatsächlich keine Pflicht mehr. Also bei mir kam zwar noch der Bundeswehrbrief damals, aber ich musste ja dann zum Glück nicht mehr zur Musterung erscheinen. Da habe ich mir gedacht, oh, freiwilliges soziales Jahr kann man ja trotzdem mal machen. Dann war ich im Rettungsdienst und dann bin ich von da aus in den Einzelhandel gegangen. Habe da meine Ausbildung gemacht, habe 10 Jahre lang hier in Ravensburg in einem Einzelhandelsgeschäft gearbeitet. Und jetzt mittlerweile bin ich kaufmännischer Sachbearbeiter bei einer auch größeren Ravensburger Firma.
Okay. Wenn du nochmal so an deine Kindheit und Jugend hier in der Region zurückdenkst, welche Erfahrungen von damals prägten dich bis heute politisch?
Erfahrungen, die einen politisch prägen als Kind, ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, oder Jugendlicher.
Wir sind ja jetzt noch nicht im gesetzten Alter, aber das ist auch schon alles so lang her. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, was meine Jugend angeht, mir in letzter Zeit, gerade so als es mit der Kandidatur losging, doch des Öfteren die Frage gestellt habe, so über meine politische Vergangenheit, weil ich mich damit tatsächlich noch nie so auseinandergesetzt habe. Das heißt, ich könnte dir jetzt tatsächlich keine wirklichen Ereignisse nennen oder über irgendwelche Sachen, außer dass ich natürlich in der Grundschule hatte ich einen guten Kumpel, der war, hatte einen Migrationshintergrund und da gab es dann teilweise auch mal Anfeindungen. Sowas hat mich schon immer gestört. Das hat mich dann auch relativ beruhigt, weil ich habe mir mal so die Frage gestellt, ja, wie war ich eigentlich schon immer so links? Und dann habe ich so überlegt, so, ja, doch, hat schon immer irgendwie gepasst. Und also so aus der Jugend sind halt solche Sachen dann vor allem präsent, dass irgendwelche Kumpels dann irgendwie angefeindet wurden. Aber jetzt so große politische Ereignisse, das Erste, was ich mich daran erinnern kann, das wäre so Stuttgart 21 oder so, da war ich 16, glaube ich. Und da hat man dann diesen Brief gekriegt und dachte sich so, wow, jetzt hier Demokratie teilnehmen, jawohl. Damals natürlich noch komplett blauäugig, unfundiert an die Sache rangegangen und auch, ich weiß gar nicht, wie ich abgestimmt habe damals, aber würde man mittlerweile auch aus anderen Blickpunkten wahrscheinlich sehen.
Okay. Ich glaube, es ist auch immer spannend, einen Werdegang von jemandem zu verstehen, darum frage ich dir jetzt vielleicht so nach und generell natürlich, wenn du was nicht beantworten willst, musst du das ja auch nicht tun. Wir kennen uns jetzt ja noch gar nicht so lange, darum ist vielleicht die Frage so ein bisschen interessant, aber was sind so dein Elternhaus? Wie bist denn so aufgewachsen?
Also ich bin mit beiden Eltern aufgewachsen. Also meine Eltern sind auch heute noch verheiratet, sind da, was das angeht, auch mein großes Vorbild, weil die tatsächlich eine sehr stabile und glückliche Ehe führen. Und witzigerweise ist mein Vater auch mit zu dieser linken Vergangenheit dazu gezählt, die ich immer so ein bisschen habe. Weil mein Vater, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich immer überzeugter Sozialdemokrat war, auch früher in der Gewerkschaft sehr aktiv. Der ist mittlerweile auch im Betrieb, ne? Was so Mitarbeiterstrukturen angeht, ist er immer noch sehr aktiv, obwohl er jetzt kurz vor der Rente steht. Und das hat mich, glaube ich, auch ziemlich geprägt. Also ich bin, wenn man es so sagen will, bin ich typisches Arbeiterkind, ne? Meine Mutter war zwar Akademikerin, die hat ein Diplom als Maschinenbauingenieurin noch an der Wand hängen, irgendwo. Aber ich würde mich dann doch schon als eher als Arbeiterkind bezeichnen, weil sie Zeit meines Lebens war sie dann schon immer eigentlich als Hausfrau tätig und hat halt Care-Arbeit geleistet zu Hause.
Was waren so der Moment, in dem du für dich entschieden hast, ich will nicht nur beobachten oder meckern oder was auch immer, ich will aktiv in die Politik gehen?
Aktiv in die Politik ist tatsächlich, muss ich jetzt zugeben, noch gar nicht so extrem lang her. Also der wirkliche aktive Losbrechmoment in die Politik zu gehen, der Linken beizutreten, das war Mitte 2024.
Okay.
Als es dann so auf das Ende der Ampelregierung zuging, als man gesehen hat, dass da sich eine Talfahrt ankündigt. Und dann vor allem im Winterwahlkampf dann die Linkspartei auch so erstarkt war, hat mich das eben ermutigt, weil ich habe lange mit der Linkspartei selber eine Zeit lang gehadert, als da noch gewisse Personen drin waren, die jetzt eine andere Partei für sich gegründet haben. Als die dann die besagte Dame dann weg war, war das für mich auch viel einfacher, dabei zu treten. Und das heißt, so wirklich politisch aktiv im parlamentarischen Sinne, wie gesagt, erst seit Ende 2024, Anfang 2025 dann, glaube ich, im Januar beigetreten. Also hat sich jetzt dann ein Jahr gejährt, dass ich aktives Mitglied bei den Linken bin. Und ich wusste aber schon von Anfang an, dass wenn ich der Partei beitrete, dann geben wir Vollgas. Dann werde ich so viel ich kann für die Partei tun. Dann werde ich mich einbringen. Und so ist mir dann auch die Sache mit der Landtagskandidatur über den Weg gelaufen. Also ich konnte mir das schon immer vorstellen zu kandidieren, auch schon von Anfang an, als ich eingetreten bin. Ich hätte nur nicht gedacht, dass mir diese Ehre so schnell zuteil wird, nach gerade mal einem halben Jahr Mitgliedschaft bei der Linken. Mhm.
Wer oder was hat dich da ermutigt oder gebremst?
Also ermutigt, dann aktiv zu werden, hat mich tatsächlich eine sehr gute Freundin von mir, mit der ich immer mal wieder, also die wohnt nicht hier, mit der hänge ich abends so im Internet auf Discord rum und wir quatschen da immer über Gott und die Welt. Also wir haben da so ein bisschen so immer am Philosophieren hin und her. So, und sie hat tatsächlich eine ähnliche Einstellung wie ich dann irgendwann entwickelt, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir dann mal was tun. Jetzt ist Feierabend mit immer nur Motzen und Maulen und wir können nicht immer nur so ganz hyperpolitisch da sitzen, uns über alles aufregen und dann aber nicht ans Machen kommen. Und dann haben wir uns beide gemeinsam entschieden, hey, sie geht jetzt bei sich vor Ort zu einer Partei, ich gehe bei mir vor Ort zu einer Partei, bei mir ist die Linke geworden, bei ihr dann die SPD. Also sie ist jetzt auch Mitglied bei der SPD dann da bei sich vor Ort, wo sie wohnt. Und das war so ein bisschen die Ermutigung, dass wir einfach gemeinsam beschlossen haben, jetzt müssen wir was tun, weil wir können uns das nicht mehr mit angucken. Ne? Als es dann auch in den Winterwahlkampf ging und dann die CDU auch so auf die Pauke gehauen hat, haben wir auch gesagt, nee, jetzt ist Feierabend.
Warum ist es dann für dich eine Lösung oder eine Option, zu einer Partei zu gehen?
Ja, ich bin einer Partei beigetreten, weil das in unserer Demokratie, die wir haben, immer noch der für mich direkteste Wirkweg ist. Und klar, es gibt noch auch viele andere Sachen. Ne? Wichtig ist, dass man sich engagiert erstmal. Ob das jetzt in einem Fußballverein ist, ob das jetzt in einer Nachbarschaftshilfe ist oder so, das ist jetzt primär erstmal relativ. Für mich war es eben dann die Partei, weil ich dann doch bei mir irgendwann mit Mitte 20, Ende 20 entdeckt habe, dass ich doch auch, was wirklich Politik angeht, relativ interessiert bin und ich für mich da einfach die meiste Wirkmächtigkeit gesehen habe. Ob man jetzt gerade was den Sozialismus angeht in der Linkspartei jetzt das wirkmächtigste Mittel gefunden hat, das wird sich noch zeigen. Ich bin da im Moment noch dran, weil ich daran glaube, dass die Linke eine große Veränderung in Baden-Württemberg und auch in ganz Deutschland vollbringen kann und vollziehen kann, entgegen dem Trend der sozialen Kälte, der da gerade durchs Land fegt. Und deshalb ist das für mich so das Wichtigste, dass wir da einfach, da wo diese Politik gemacht wird, auch als Opposition stark und laut dagegen stehen und sagen, hey, nee, so Kinder, so geht's nicht. Das können wir nicht machen.
Du arbeitest als kaufmännischer Sachbearbeiter. Mhm. Was lernst denn du da im Alltag über Druck, Fairness, Regeln?
Das, was jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin auch lernt, Druck, Fairness, Regeln, der Arbeitsalltag, ist nicht immer fair, sagen wir mal. Also ich habe die ganz klassischen Probleme, die, glaube ich, jeder auf Arbeit hat. Man hat da seine Arbeit, die man macht, weil man eben ein Geld braucht, um zu überleben, was ja auch immer mehr wird, was man da braucht. Dann möchte man gleichzeitig noch so ein bisschen eine Selbsterfüllung in seiner Arbeit finden. Glücklich, wer das schafft. Manche schaffen es nicht so ganz. Ich habe jetzt einen Job, bei dem ich doch ja schon ganz gut das gefunden habe. Und was man da sonst noch lernt, ist halt, dass wenn man jetzt nicht gerade den Glückswurf landet mit einem Job, also ich komme ja aus dem Einzelhandel, das heißt, da lernt man relativ schnell, wenn man zum eher unteren Einkommensspektrum gehört, dass man nichts im Leben geschenkt bekommt. Na, wenn man mal mit so seinen 1700 Euro brutto anfängt nach seiner Ausbildung und dann das sich so ein bisschen weiterzieht, man dann versucht, von zu Hause auszuziehen, merkt man sehr schnell, da steht man dann schon vor Hürden, die relativ groß sind. Und das hat natürlich auch so ein bisschen zu meiner Politisierung beigetragen, dass ich einfach auch schon immer in meinen 20ern Momente hatte, wo man dann am Ende vom Monat, eine Woche vor Monatsende merkt, Konto wäre jetzt dann leer, Kühlschrank auch. Jetzt müssen wir dann schauen, wie es weitergeht.
Wie wohnst denn du?
Also momentan wohne ich bei sehr netten Menschen oben im Dachgeschoss in einer anderthalb Zwei-Zimmer-Wohnung in Wiesertzweiler. Riesenmetropole, absolut groß. Ich glaube, wir sind ganzen halben Kilometer lang, die ganze Geschichte. Wiesertzweiler ist hinter Tettnang. Ich glaube, Leimnau sagt einem eher was. Das ist so zwischen Tannau und Leimnau.
Okay.
Und ne, sehr, sehr dörflich, sehr ländlich gelegen, fährt gefühlt zweimal am Tag einen Bus. Also man ist sehr aufs Auto angewiesen zum Beispiel. Und da wohne ich so in meiner kleinen Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung oben im Dachgeschoss und friste da so mein Leben vor mich hin. Und dann ja, hauptsächlich Leben findet dann natürlich in Friedrichshafen und Ravensburg statt. Das heißt, sehr aufs Auto angewiesen. Und öffentliche Verkehrsmittel wären mal eine ganz nette Entlastung, was dann aber eher schlecht als recht funktioniert.
Was leben da so für Menschen um dich drumherum? Oder mehr Kühe?
Nee, tatsächlich, also Kühe jetzt in Wiesertzweiler selber nicht. Katzen, sehr viele Katzen. Aber Menschen leben um mich rum, so ganz, die ganz klassischen Menschen, würde ich sagen, die so in Baden-Württemberg auf einem Dorf leben, was in der Nähe von größeren Städten ist. Also Leute, die einfach auch ein gutes Leben suchen, so wie jede andere Person auch. Leute, die sehr gemeinschaftlich sind. Also ich habe es zum Beispiel immer wieder, dass wenn ich nach Hause komme, in den Hof reinfahre mit meinem Auto, dass dann der Vermieter und die halbe Nachbarschaft im Hof drin sitzt und dann hat man da Bierbänke aufgestellt. Dann, ja, komm her, setz dich zu uns. Manchmal setze ich mich mit hin, manchmal nicht. Ich bin da eher nicht so der im Kreis sitzen und Bier trinken Mensch. Einfach eine relativ herzliche Dorfgemeinschaft. Ich muss aber ehrlich sagen, jetzt über den Innenhof hinaus, in dem ich wohne, habe ich da nicht so extrem viele Bekanntschaften.
Werbung! Diese Folge wird unterstützt von der Elektro Stutz GmbH und Co. KG. einem Unternehmen der Firmengruppe Birk aus Ravensburg. Wir sprechen hier oft über Projekte, die unsere Stadt ein Stück besser machen. Und beim Lichterfest Ravensburg sieht man das ganz besonders. Es soll leuchten, funkeln und strahlen. Und ganz ehrlich, ohne Menschen, die sich mit Technik auskennen und Verantwortung übernehmen, bleibt es manchmal doch eher dunkel. Umso schöner, dass die Firmengruppe Birk und Elektro Stotz als regional verwurzelte Partner mit dabei sind. Danke für euer Engagement und fürs Mitleuchten. Werbung Ende!
Mal so abgesehen von Parolen, wofür möchtest du persönlich stehen? Welche drei Werte sind für dich nicht verhandelbar?
Einer der Werte, die für mich in der heutigen Gesellschaft viel zu kurz kommen, der aber auf jeden Fall niemals verhandelbar ist, ist Solidarität. Ich finde einfach, dass wir gerne wieder zurückkehren dürfen zu Solidarität. Ich habe das jetzt dann auch bei diversen politischen Podien schon angemerkt gegenüber den Damen und Herren der anderen Parteien, vor allem dann der Parteien, die uns nicht so zugeneigt sind, dass wir das als Linke einfach wieder hart erkämpfen wollen, dass Solidarität und der Mensch an erster Stelle steht und nicht immer nur Profit und halt einfach irgendeine neoliberale, kapitalistische Marktlogik, sage ich jetzt mal.
Okay, ich habe jetzt schon so ein paar Parolen gehört, aber ja. Solidarität habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Hast du noch zwei weitere Werte, die für dich nicht verhandelbar wären?
Im Prinzip gehört ja auch so ein bisschen mit zur Solidarität halt einfach eine Gleichberechtigung von allen. Ja, sei es jetzt Menschen, die männlich, weiblich oder divers sind. Eine Gleichberechtigung von Menschen, die, egal woher sie kommen, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welche Sexualität, welche Geschlechtsidentifizierung sie haben, dass wir einfach aufhören, Menschen immer in Schubladen zu stecken, sondern einfach wieder ein bisschen dahin kommen, oder was heißt wieder dahin kommen, dass wir überhaupt mal dahin kommen, dass wir Menschen als Teil unserer Gesellschaft einfach selbstverständlich integrieren, auch nicht mit viel Tamtam und oh, guck mal, und wir sind jetzt hier die Krassen, wir haben hier so ganz viel gemacht, jetzt klopft uns auf die Schulter, sondern es muss einfach selbstverständlich werden, dass alle Menschen zu unserer Gesellschaft gehören und wir müssen aufhören, die Leute auszuschließen. Und ja, deshalb Gleichberechtigung. Ich weiß, es sind jetzt so absolute No-Brainer, die ich hier raushaue, aber es ist halt das Witzige daran. Eigentlich ist es relativ einfach, was wir da möchten.
Was wir da möchten, sagst du? Mich interessiert vor allem, was du möchtest und für was du stehst, weil ich glaube, dass am Ende des Tages gewählte Abgeordnete ja vor allem sich selber und ihrem Gewissen verpflichtet sein sollen. Und nicht Parteiinteressen. Und deshalb mache ich auch diesen Podcast, um eben euch alle als direkt Kandidierende kennenzulernen, um auch euch als Menschen zu verstehen. Weil wenn es mal richtig stressig wird, wenn es große Konflikte gibt, hoffe ich zumindest mal, dass alle diese Abgeordneten, die in Parlamenten sitzen, jetzt nicht nur in Baden-Württemberg, auch in anderen, am Ende des Tages auf ihre eigenen Werte zurückkommen und damit dann abstimmen. Jetzt sieht die Realität vielleicht manchmal anders aus, es gibt Parteiinteressen und so weiter, aber darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr sprechen.
Ja.
Wenn du an die nähere Vergangenheit zurückdenkst, welche Situation fällt dir ein, in der du zuletzt so richtig wirksam warst? Also was hast du getan und was hat sich verändert?
Das ist eine gute, aber schwierige Frage. Also in der näheren Vergangenheit bin ich so ein bisschen aus meiner Comfortzone rausgekommen und habe viel, viel mehr an irgendwelchen Demos teilgenommen, die ich sonst früher nicht besucht habe, sage ich mal. Also ich war früher ein sehr schlechter Aktivist. Ich war sehr selten auf irgendwelchen Demos oder Kundgebungen. Und seit ich das so ein bisschen mitmache, auch seit ich bei der Linken bin, merkt man einfach, dass man nicht allein ist mit dem, wie man sich politisch einordnet, aber auch wie man sich einfach kulturell, gesellschaftlich einordnet. Und das gibt einem so, ja, auch so ein bisschen eine Wirksamkeit, weil der Einzelne von uns kann ja am großen System jetzt erstmal nichts ändern. Aber wenn man merkt, dass man einfach mit mehreren 50, 100, vielleicht auch 1000 Menschen, also ne, ich war in Berlin auf der All Eyes on Gaza-Demo, da waren ja, es wird ja gemutmaßt, wie viele es jetzt dann letztendlich waren. Meisten sagen, es war eine sechsstellige Zahl, so an die 100.000 Leute. Und da fühlt man sich dann schon, also wenn man dann in so einer Menge steht und einfach sieht, man ist mit dieser Auffassung, mit dem Wunsch, den man hegt, nicht alleine, da fühlt man sich dann schon wirkmächtig. Und das ist, finde ich, auch noch einer der Werte, zu dem wir hinkommen können, dass wir gemeinschaftlich sehr viel erreichen können, wenn wir das nur möchten, und dass wir aufhören müssen, uns so zu separieren immer, sondern uns einfach gemeinschaftlich für was einsetzen.
Du hast jetzt gerade beschrieben, was du getan hast als letztes, und meine Frage war ja, was daraus resultiert ist. Du hast jetzt gesagt, dass es für dich persönlich ein Gefühl daraus resultiert, dass du nicht alleine bist.
Ja.
Mit deiner Ansicht, dann stelle ich die Frage nochmal anders. Was hast du denn das letzte Mal getan, verändert, was auch für andere Leute was Konkretes bewirkt hat?
Getan, verändert, was für andere Leute was bewirkt hat? Puh, schwierig. Wir standen an Weihnachten, in Friedrichshafen am Bahnhof und haben kostenlos Kaffee und Kuchen verteilt und haben uns mit Menschen unterhalten. Was finde ich, was Kleines ist, ne? Das ist jetzt nicht der große Wurf, die große Geste, aber wir stellen das dann doch immer wieder fest, dass die Leute da sehr dankbar drüber sind, und da war ich auch gerne und trotz der Kälte ein Teil davon. Und da kommen immer super Gespräche zustande, ne? Wenn sich dann Leute doch mal hinstellen und doch mal merken, so, hey, da ist ja ein offenes Ohr da, das geht jetzt nicht nur hier, komm, nimm deinen Kuchen, nimm deinen Kaffee und geh wieder, wir wollen uns nur hier irgendwie für eine Zeitung ablichten lassen, sondern wir nehmen uns dann natürlich auch die Zeit und reden mit den Leuten, und da kommen dann teilweise sehr, sehr schöne Gespräche zustande. Und da kriegt man dann auch ab und zu mal die Rückmeldung, das heißt, oh, das war jetzt gerade schön, das war jetzt gerade nett, die halbe Stunde auf den Bus warten wäre sonst echt langweilig und kacke geworden.
Das
sind so die kleinen Dinge.
Was war das Unbequemste, was du da in Friedrichshafen erlebt hast in einem Gespräch?
Ja, gut, das Unbequemste, was einem so direkt einfällt, wenn man mit der Weste, wo hier ist die Linke draufsteht, irgendwo steht, dass einer vorbeiläuft und einem halt irgendwas hinterherruft, aber da denkt man sich mittlerweile auch, ja, komm.
Okay, Spaß, was glaubst du, warum machen die Leute das?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Es kann theoretisch sein, dass das diese andere Seite des Spektrums von politischer Selbstwirksamkeit ist, dass es einfach Leute gibt, die sich abgehängt fühlen und dass daraus einfach eine Art Wut resultiert, die sich dann in solche spontanen Ausbrüche manifestiert. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also ich habe persönlich, kann ich das nicht nachvollziehen. Ich habe nicht das Bedürfnis, wenn ich durch die Stadt laufe, irgendjemanden persönlich zu beschimpfen.
Was machst du, wenn du jemanden von der AfD siehst? An einem Stand zum Beispiel?
Ignorieren.
Okay.
Ich drehe mich um und ignoriere.
Welche Frage wünschst du dir, dass Menschen sich öfter stellen?
Die Frage, die man sich im Alltag ganz allgemein gesehen öfter mal stellen sollte, ist, wenn ich das jetzt mache, welche Auswirkungen habe ich damit? Das kann ja sowohl was Gutes sein, dass die Leute mal so ein bisschen auch wieder merken, ich kann auch Dinge erreichen im Leben, weil das hat sich auch so ein bisschen so ein Verdruss überall breit gemacht, dass die Leute sagen, oh ja, es wird doch alles ändert sich nichts und so. Und so kleine Sachen können auch immer viel helfen. Andererseits aber auch, wenn ich das jetzt tue, gibt es Menschen, denen ich damit irgendwie wehtue, denen ich ein Unbehagen bereite. Und ich glaube, wenn wir das mal wieder machen würden, das versuche ich für mich selber auch das Häufigeren zu machen, dann würde das gesellschaftlich schon viel weiterhelfen, wenn man einfach mal so wieder ein bisschen daran denkt, es gibt auch um mich herum Leute, die ich beeinflusse mit dem, was ich tue, und inwiefern kann ich da Rücksicht nehmen auf andere. Und auch wieder unter dem Stichpunkt Solidarität, dass man eben dran denkt, dass nach einem auch noch Menschen kommen und dass man da entsprechend danach lebt.
Was war denn so das Letzte, was du gelernt hast?
Letzte, was ich gelernt habe. Im allgemeinen Sinne. Einfach, egal was.
Ja, das, was du mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest.
Boah, keine Ahnung. Also das Letzte, was ich direkt gelernt habe, ich mache gerade in meiner Firma selber, nehme ich gerade eine andere Position ein und da ist jetzt gerade, natürlich kommt das jetzt während dem Wahlkampf, auch ganz super, aber da muss ich jetzt gerade eine neue Position innerhalb der Firma kennenlernen und da möglichst schnell hineinwachsen. Ansonsten habe ich mich sehr viel mit dem interessanten Thema Hyperpolitik beschäftigt. Da gibt es ein Buch dazu von Anton Jäger. Und bei Hyperpolitik geht es im Prinzip, wenn man es ganz grob zusammenfassen will, darum, dass wir in einem Zeitalter leben, wo große politische Aufschreie da sind, die aber im Endeffekt irgendwie nicht so wirklich zu irgendetwas führen. Also wir haben tausende von Menschen, die gegen irgendwas auf die Straße gehen, aber das, gegen was da protestiert wird, passiert irgendwie trotzdem. Ne? Und das ist so ein bisschen die Hyperpolitik-Geschichte. Und wenn man, also ich habe das Buch gelesen und bin jetzt dann auch fast durch und dann hat man schon manchmal so Momente, wo man sich so, ja doch, das kommt irgendwie hin, weil auch so das Extrembeispiel haben wir über einen großen Teich, wenn wir rübergucken in die USA, Donald Trump, dieses, was der da gerade abzieht, das ist, ja, das findet, also ich würde mal behaupten, ein überwiegender Großteil der US-Amerikaner feiert nicht wirklich, was dieser Mann macht. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, der kann ja eh tun, was er will. Der ist ja, scheint ja irgendwie völlig unantastbar zu sein. Und das ist so ein bisschen dieses hyperpolitische Ding. Ne? Die großen medialen Aufschreie sind da, man regt sich über Dinge auf, die ja dann für einen kurzen Aufbauscher sorgen, wo dann tagelang in den Nachrichten sind, dann verschwindet das Ganze wieder in irgendeiner Schublade und dann hat sich gegessen. Geändert hat sich nicht wirklich was. Mhm. Und da
habe ich. Aber ist das nicht ganz normal?
Ich glaube, das ist für unsere Zeit normal. Aber.
Ist nicht einfach nur die Amplitude höher, weil wir digitale Medien jetzt haben,
ja, das auf
jeden die Fall. Sachen verstärken, aber im Endeffekt,
ja.
Dass man, egal auf welchem Betätigungsfeld, ich sag jetzt mal, Säue durchs Dorf treibt, würde ich als fast was Menschliches beschreiben und auch das Vergessen, dass ja. Also auch wieder ein neues Thema recht bald kommt.
Ja,
ist das nicht auch ganz normal?
Also da mit der Amplitude gebe ich hier auf jeden Fall recht. Dieses, also was natürlich durch die Globalisierung, durchs Internet und alles, Social Media vor allem zugenommen hat, ist vor allem diese von 0 auf 100 Geschichte. Ne? Also man sieht das Thema kaum kommen und schon wird es sehr heiß gekocht. Und dann ist es auf einmal nach 2 Tagen wieder weg. Also die Amplitude ist sehr spitz, aber sehr hoch. Und Säue durchs Dorf getrieben haben wir, glaube ich, schon immer. Aber gerade im politischen Alltag hat es früher, glaube ich, schon nochmal mehr Auswirkungen. Also wenn ich an so Sachen denke, wenn früher ein Politiker, egal aus welchem Lager jetzt, wenn früher ein Politiker etwas hatte wie, man denkt jetzt an irgendwelche Doktorarbeiten, die da nicht wirklich ganz koscher abgelaufen sind, dann sind Leute teilweise zurückgetreten. Heute haben wir Politiker im Bundestag sitzen, gegen die teilweise offen ermittelt wird, wegen Gewaltstraftaten, wegen irgendwelchen Hinterziehungen von Steuern. Das ist ja kein, die bleiben da irgendwie einfach sitzen. Ist jetzt natürlich, ja, ich spreche jetzt da nicht aus dem juristischen Standpunkt, aber das ist so das, was bei einem so selber ankommt, würde ich mal behaupten.
Finde ich ja spannend, dass du gerade gesagt hast, dass die Doktorarbeiten nicht koscher sind. Ich würde das jetzt nicht so bezeichnen. Ich glaube, du hast damit was anderes gemeint.
Ja, also ich meinte die Plagiatsvorwürfe, die dann teilweise bei Doktorarbeiten von Politikern irgendwie gefunden werden oder allgemein von Menschen, die promoviert haben.
Ich habe mir hier so ganz viele Fragen aufgeschrieben und überlege immer, welche jetzt als nächstes ganz gut passen könnte. Was reizt dich?
Im Allgemeinen? Was reizt mich? Ja, ich hab so einen kleinen Hang zu so ein bisschen Hang zu Nervenkitzel. Ich fahre nebenher als Hobby, fahre ich gern Kart. Und Schnellfahren ist schon witzig. Das mache ich natürlich auf der abgesperrten Rennstrecke, das ist natürlich klar. So sollte das stattfinden und nicht anders. Aber ansonsten reizt mich, boah, was reizt mich? Das ist eine ganz schön interessante Frage in einer Zeit, wo man tatsächlich von allem so überreizt wird die ganze Zeit, dass man sich echt die Frage stellen muss, was reizt einen noch? Was mich reizt, ist, wenn man einfach gute Gespräche hat, wenn man merkt, dass ein Gegenüber, dass man sich gut austauschen kann und vor allem, wenn das nicht immer so ein Schreien in die Echokammer ist. Weil es gibt natürlich gute Gespräche mit Leuten, mit denen man einer Meinung ist, aber die besten Gespräche kommen, finde ich, dann auch immer zustande, wenn man so leicht unterschiedliche Meinungen hat, beziehungsweise auch mal stärker auseinandergehende Meinungen. Auch das hat natürlich dann seine Grenzen, aber solche Gespräche reizen mich zum Beispiel sehr.
Und wie suchst du diese Gespräche?
Ich spreche, also wenn ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, dass Menschen Dinge sagen, mit denen ich jetzt primär erstmal nicht einverstanden bin, dann möchte ich wissen, warum. Na, dann spreche ich die Leute auch teilweise mal drauf an und sage so, was bringt dich zu dieser Ansicht? Weil auch wenn ich in meiner, sag ich mal, in meiner gesellschaftlichen, in meiner politischen Meinung doch relativ gefestigt bin, lernt man immer was Neues dazu. Das muss man dann ja nicht adaptieren, aber man weiß, kann sich zumindest darauf einlassen, woher kommt die andere Person? Wie kommt die zu dieser Meinung? Und dann kann man damit auch besser umgehen, sage ich mal.
Kommen die Leute dann zufällig zu dir und sagen was, wo du denkst, ah, okay, das ist außerhalb meines Meinungsspektrums, dann frage ich mal, warum? Oder gehst du auch aktiv irgendwo hin und suchst solche Gespräche?
Na, ich finde, solche Gespräche entstehen am besten im Alltag. Wenn man aktiv irgendwo hingeht und nach lauten Meinungen sucht, kriegt man meistens die dann auf Biegen und Brechen verteidigt werden, wo es dann darum geht, eine Diskussion zu gewinnen. Und das mag ich nicht. Mhm. Also ich finde, solche Gespräche kommen am besten irgendwie im Alltag zustande. Also ich mache da die Erfahrung zum Beispiel, gerade bei Arbeitskolleginnen. Also Ich habe bei mir in der Firma hat sich jetzt auch schon ein bisschen rumgesprochen, dass ich für die Linke kandidiere hier im Landtag und da gibt es natürlich dann auch den einen oder anderen, mit dem man dann einfach mal so beiläufig ins Gespräch kommt während der Arbeit und da entwickeln sich immer ganz gute Gespräche draus zum Beispiel. Also wenn es nicht erzwungen wird, sondern wenn einfach wirklich echtes Interesse an gegenseitigen Positionen besteht und auch die andere Person mal wissen will, sag mal, ihr vertretet ja XY, wie kommt ihr darauf? Warum macht ihr das? Und aus solchen Grundannahmen da erwachsen, finde ich, immer die besten Gespräche.
Und wie reagierst du, wenn solche Gespräche eskalieren? Wenn du von deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin so richtig brutalen Gegenwind bekommst?
Das ist unterschiedlich. Also wenn ich gegen meine Person brutalen Gegenwind bekomme, ist mir das erstmal relativ. Also ich mache mir nichts draus, wenn Leute mich überhaupt nicht leiden können, weil mich muss nicht jeder mögen. Da wäre ich, glaube ich, auch der Falsche für eine Landtagskandidatur, wenn ich sage, jeder Mensch auf der Welt muss mich mögen. Wenn da jetzt irgendwelche Sachen kommen, die ich meine zu wissen, worauf du hinaus möchtest, dass wenn mich jetzt einer, wenn ich jetzt mit jemandem im Gespräch bin und der einfach anhinscht, rechtsextrem Scheiß vom Stapel lässt, wenn ich es mal so krass ausdrücken darf, dann bin ich da schon so, dass ich dann ganz klar einfach sage, nee, nein. Und da bin ich dann auch so weit, dass ich sage, das, was du da sagst, ist falsch. Also es gibt ja generell erstmal im Meinungsspektrum gibt es ja immer dieses Ding, ja, Meinung, Meinungsfreiheit Ding, aber rechte Propaganda und Menschenhass ist keine Meinung und das ziehe ich auch im Privaten durch. Also wenn ich jemanden im Privaten kennenlerne oder auch schon länger kenne und da einfach Sachen gesagt werden, die wirklich aus einem Spektrum rauskommen, dann bin ich da auch jemand, der da ganz klar dagegen hält und sagt, nein, das ist keine Meinung, das ist keine These, die du hier vertrittst, das ist einfach nur blanker Menschenhass und das lass mal bitte bleiben. Und ja.
Welche Begegnung hat dich zuletzt nachdenklich gemacht?
Da muss ich überlegen. bin in letzter Zeit so vielen neuen Leuten begegnet. Hab jetzt aber tatsächlich gerade so nichts, was ich, was mich jetzt so nachdenklich gestimmt hat, dass ich da länger drüber sinnieren musste, aufgrund von irgendeiner Begegnung, sorry.
Okay. Vielleicht so eine leicht verzwickte Frage. Was können denn Menschen tun, dass sie dir vertrauen können?
Was können Menschen tun, damit sie mir vertrauen können?
Mhm. Weil Vertrauen, also du kannst zwar jemand anderem vertrauen, aber du kannst ja nicht jemand anderen zum Vertrauen bitten, sondern deswegen, das können die Menschen nur selber tun.
Das ist was intrinsisch motiviertes.
Ich kann nur dir vertrauen.
Genau.
Wenn jetzt aber du willst, dass ich dir vertraue, dann musst ja du was tun. Also und was dann bei mir was erzeugt, weil dann kann ich erst dir vertrauen.
Generell, allgemein gesprochen, Konsequenz beweisen, I guess. Also wenn man einfach, also kommt es natürlich drauf an, so spontan aus der Hüfte geschossen Vertrauen zu erzeugen, ist immer schwierig. Wenn man das jetzt auf Menschen bezieht, die man länger kennt, dann ist, finde ich immer, was Vertrauen erzeugt, einfach eine gewisse Konsequenz. Also dass man sagt, ich habe meine, so bin ich und dazu stehe ich. Ne? Das ist dann auch so ein bisschen gemischt mit Ehrlichkeit, dass man einfach sich so ein bisschen zeigt, wer man ist und dann auch dabei bleibt. Das muss man natürlich auch nicht mit auf Biegen und Brechen irgendwie aufrechterhalten. Ne? Auch jeder Mensch darf dazulernen, aber dass man einfach, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, dass man nicht wie das Fähnchen im Wind ist. Also es gibt, also man kennt ja so Menschen, die alle zwei Tage irgendwie da irgendwas anderem hinterherrennen, und da fällt es mir immer persönlich schwer, irgendwie Vertrauen aufzubauen, wenn morgen hü, dann übermorgen hot, dann, ne, also ich möchte ja das Gefühl haben, wenn ich jemandem vertraue, dann möchte man ja das Gefühl haben, dass man die Person kennt. Und dazu gehört für mich Konsequenz, dass man einfach bei dem bleibt, was man hat, und dass, wenn man aber sich dann weiterentwickelt, was ja durchaus möglich ist, dass man dann sagt, offen kommuniziert, hey, ich habe mich da weiterentwickelt, ich stehe ehrlich zu dem, wie ich war, so bin ich nun, und das kann, finde ich, auch Vertrauen erzeugen, eine Ehrlichkeit und eine Offenheit.
Wann war das letzte Mal, wo du gesagt hast, wow, da war ich jetzt richtig konsequent?
Ich habe vor einem Monat mit dem Rauchen aufgehört. Habe ich zurzeit immer wieder, ehemalige Raucher werden es kennen, ich habe beziehungsweise vor einem Monat wieder mit Rauchen aufgehört, das ist jetzt dann der dritte Versuch. Und das erfordert Konsequenz. Ansonsten rein, sage ich mal, moralisch konsequent war das letzte Mal, dass ich tatsächlich mich mit guten Bekannten nicht zerworfen habe, aber einfach ehrlich zu dem gestanden habe, was ich denke und was ich vertrete, und dann einfach dabei geblieben bin, riskierend, dass es da zum Zerwürfnis kommt. Das war dann aber tatsächlich so, ne, wieder Konsequenz, dass das nicht zu so einem Zerwürfnis geführt hat, sondern dass da einfach gesagt, ja okay, wenn du das wirklich so handhabst, wenn du wirklich so dabei bleiben möchtest, dann ist dem jetzt so. Und also wenn man persönlich einfach auch im Alltag so ein bisschen konsequent bleibt und sich da nicht abbringen lässt.
Wir haben jetzt viel über Gespräche gesprochen, auch lustig, oder?
Ja, man merkt es mir, glaube ich, an, ich rede unglaublich viel.
Dass man über Gespräche spricht, ja klar, man könnte auch über Gespräche schreiben, aber das ist jetzt in einem Podcast ja nicht möglich. Wenn du viel sprichst mit Menschen, vielleicht sprechen die anderen Menschen ja dann auch in dem Gespräch. Was wünschst du dir denn oder was möchtest du, dass die Menschen nach dem Gespräch mit dir sagen? Nicht über deine Partei, sondern über dich als Person.
Was ich mir immer wünsche, was Menschen über mich denken oder was Menschen über mich sagen nach einem Gespräch, ist, dass man mit mir sprechen kann, dass man mit mir über so ziemlich alles sprechen kann. Also, dass ich nicht jemand bin, der Menschen für das, der quasi Sachen gegen Menschen verwendet, wenn sie sich öffnen. Das ist mir was ganz Wichtiges, weil das mag ich nicht. Da geht es jetzt dann vor allem so um wirklich persönliche Gespräche. Und ansonsten wünsche ich mir, dass Leute sich von mir denken, dass ich jemand bin, bei dem man merkt, dass ich mich relativ versuche immer zu öffnen anderen gegenüber. Also ich halte nichts davon, wenn man immer so eine Maske trägt die ganze Zeit und immer sich so künstlich verstellt.
Warum nicht?
So auf ganz persönlicher Ebene, irgendwann kommt sowieso immer raus. Wenn man Leute länger kennt, dann kommt sowieso irgendwann raus, wenn man ist. Dann.
Aber glaubst du nicht, dass es auch einfach Funktionen gibt, die von Menschen unterschiedliche Dinge erwarten, in unterschiedlichen Momenten?
Ja, klar.
Also, ne, und man jemand anderes ist, also ich bin jetzt hier im Podcast jemand anderes als in der Arbeit, und ich bin hier auch jemand anderes als zu Hause.
Das ist klar.
Aber ich habe ja deshalb keine Maske auf.
Nee, also dass wir uns der Situation entsprechend geben als Menschen, das ist ja völlig normal. Mhm. Also ich bin ja jetzt hier auch anders. Ich versuche zum Beispiel etwas Hochdeutsch zu reden, was dann auch mehr oder minder klappt.
Du kannst ja Dialektbubble, ich kann das auch. Kein
Problem, gell?
Wir haben halt ein bisschen einen anderen Dialekt, aber das geht dann schon auch.
Nee, also dass wir als Menschen uns in Alltagssituationen der Alltagssituation anpassen, das ist ja normal, aber es gibt einfach da auch wieder eine Grenze, wo man einfach sich versucht so zu verstellen und zu verstecken, um dann, keine Ahnung, opportun irgendwo reinzupassen. Also mir persönlich ist immer lieber einmal mehr ein bisschen anecken. Ja, nicht immer gleich Streit suchen, aber lieber einmal mehr ein bisschen anecken, als dann irgendwann bei Leuten das Gefühl erzeugt zu haben, wow, ich dachte eigentlich, ich kenne dich, und so nach einer gewissen Zeit, merke ich, du bist doch jemand völlig anderes. Es wird immer Leute geben, die sowas von einem denken. Das kann man nicht verhindern, weil manchmal redet man auch einfach aneinander vorbei. Mhm. Aber ja, also da geht es jetzt wirklich um diese Ehrlichkeit, sich so zu geben, wie man gerne gesehen werden möchte.
Wie findest du raus, ob jemand vor dir jetzt gerade, wie du es vorhin gesagt hast, eine Maske auf hat oder nicht?
Puh. Im häufigsten Fall tatsächlich dadurch, wenn die Person anfängt, einem zu vertrauen. Weil manche Leute machen das ja auch aus einem Selbstschutz heraus. Also es ist ja nicht zwangsweise etwas Negatives. Manche Leute machen das ja auch aus dem Grund, dass sie sich meinen, selber vor irgendwas schützen zu müssen oder sich schützen möchten. Und wenn eine Person dann merkt, hey, hier kann ich so sein, wie ich bin, und diese Maske fallen lässt, dann ist das so einer der Momente, in denen man es dann rausfindet. Und da wird es dann auch wieder Ehrlichkeit zum Beispiel
belohnt. Ja, okay, aber was ist, wenn die Person dir nicht vertraut? Also ich denke, also du bewirbst dich jetzt gerade als Kandidat für den Landtag in Baden-Württemberg. Mhm. Und ich stelle mir das so vor, dass du dann jetzt zum Beispiel in diesem Landtag sitzen würdest. Und da sind ja alle möglichen anderen Leute. Mhm. Da kommen andere Landtagsabgeordnete, da kommen Leute aus einer Verwaltung, da kommen Leute von irgendwelchen Lobbygruppen, du triffst dich mit Leuten aus deinem Wahlkreis etc. pp. Inwieweit, also die öffnen sich ja im Zweifel irgendwie
eher nicht
so. Und daher meine Frage, also du hast jetzt viel darüber gesprochen, dass der Gleichberechtigung Solidarität wichtig ist. Mhm. Das hört sich irgendwie alles nach einem großen Wunsch nach Miteinander irgendwie an. Und jetzt stelle ich mir dann vor, du bewirbst dich auf ein Amt, in dem es zumindest mal von meiner Beobachtung her genau dieses Miteinander vielleicht in dem politischen Kontext eben genau nicht gibt. Mhm. Und dann stelle ich mir so vor, oder ich frage mich, wie agierst du?
Blauäugig an die Sache rangehst, oder?
Ja, nee, wie agierst du dann, um mit deinen Worten zu bleiben, Leute zu demaskieren, weil du musst ja verstehen, was dahinter steht, um im Zweifel die richtige Entscheidung, hoffentlich an deinen Werten orientiert, treffen zu können.
Ja. Also erstmal gibt es ja da den Instinkt, Ganz zu Beginn. Also jede hat ja immer, wenn man neue Menschen kennenlernt, auch so ein bisschen den Moment, wo man dann so den berühmten ersten Eindruck hat von Menschen. Dann ist es natürlich so, wir haben ja jetzt gerade von dem politischen Kontext oder allgemein von einem Arbeitskontext sprechen, da gehe ich natürlich auch anders an die Sache ran. Ne? Als wenn ich jetzt privat irgendwelche Leute auf irgendwelchen Veranstaltungen kennenlerne oder wenn jetzt mir jemand einen guten Kumpel vorstellt von sich, da geht man natürlich auch anders ran. In einem beruflichen Kontext oder gerade so, was jetzt einen Landtag angeht, muss man Sachen natürlich schon mal mit ein bisschen Vorsicht genießen, würde ich sagen. Also da kann man nicht einfach davon ausgehen, dass das, was das Gegenüber sagt, dass das immer gleich das ist, was dann auch ankommt. Und beziehungsweise das, was dann dem Ganzen dahinter steht. Und manche Sachen sind dann halt auch einfach mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also es gibt jetzt, ich habe jetzt selber nicht das perfekte Rezept, um rumzulaufen und sagen, der will eigentlich das, der will eigentlich das, ich habe euch alle enttarnt, gar kein Problem. Wer das hat, der hat ein großes Talent, finde ich. Aber ja, einfach auch da gucken die Leute daran messen, was sie tun, glaube ich. So, ne, Wort, also Taten sagen auch meistens mehr als Worte. Und einfach versuchen, die Leute einfach einschätzen zu lernen. In den ersten 10 Sekunden hat man seinen Instinkt und ansonsten wird man in den ersten 10 Sekunden nie jemanden direkt angucken und wissen, oh, das war jetzt die Intention, das war jetzt das, was die Person gesagt hat, aber die Intention ist natürlich eine ganz andere.
Okay, dann stelle ich mir jetzt vor, du hast deinen Instinkt konsultiert. Und ein Folgeschritt ist dann ja auch, in egal welchem Prozess, in dem Arbeitskontext, im politischen Kontext, wie auch immer, dass du eine Entscheidung triffst für irgendwas. Machen wir alle die ganze Zeit. Mich würde interessieren, wie triffst denn du Entscheidungen?
Ich treffe Entscheidungen, indem ich einfach versuche, mich darauf zu besinnen, woher ich komme. Ne? Also was war meine Intention, weshalb ich in das Gespräch, in die Entscheidungsfindung gegangen bin. Man muss ja immer so ein bisschen sich darauf konzentrieren, dass man nicht unterwegs dann irgendwo verliert, weshalb man eigentlich das Gespräch angefangen hat oder die ganze Geschichte. Und dass man da auf jeden Fall dabei bleibt. Und dann spielt natürlich teilweise ein Kompromiss eine Rolle. Jetzt ist natürlich die Frage, mit wem kann man Kompromisse eingehen, mit wem nicht. Ja, da versuche ich einfach ein gesundes Mittelmaß zu finden und dann die Entscheidung einfach basierend auf dem zu treffen, wie sehe ich das Ziel, was ich erreicht sehen möchte, wie sehe ich das umgesetzt und dann auch wieder unter dem Gesichtspunkt, ohne jetzt jemand anderen damit krass zu verletzen, zu behindern oder ne. Und jetzt in einem politischen Kontext, da muss man natürlich auch ab und zu mal den Ellenbogen ausfahren. Gerade so, wenn man jetzt als Linker das erste Mal in den Landtag einziehen möchte, da muss man dann schon mal Entscheidungen auch anhand dessen treffen, was jetzt, na, man sieht es ja jetzt, was die im Bundestag, die Fraktion immer mal wieder an Entscheidungen trifft, ist auch nicht jeder damit zufrieden. Und da kommt es dann ganz viel, denke ich, aufs eigene Gewissen drauf an.
Wie verändert sich Entscheidungsfindung für dich, wenn Zeitdruck dazu kommt?
Oh, schwierig. Je länger man Zeit hat, über eine Entscheidung nachzudenken, also gibt es, finde ich, so einen Sweet Spot, wenn man etwas länger Zeit hat, über eine Entscheidung nachzudenken, wird sie gut, wird sie besser. Und dann gibt es wieder den Punkt, wenn man darüber hinausgeht, wenn man es dann wieder zerdenkt, dann wird es wieder nicht so gut. Aber jetzt innerhalb von Bruchteil einer Sekunde Entscheidungen treffen zu müssen, das sind Sachen, da kann auch mal was schiefgehen. Ne? wichtige Start- und Aufarbeitung, dass man versucht, aus solchen Sachen zu lernen. Aber ja, Zeitdruck kann Qualität von Entscheidungen sehr beeinflussen. Also gerade in einem politischen Kontext gibt es bestimmt den einen oder anderen. Ich habe jetzt zum Beispiel persönlich noch keine Entscheidungen treffen müssen politisch. Ne? Manchmal gucke ich mir irgendwelche Debatten an und sage mir auch so, ja, da bin ich jetzt zum Beispiel froh, dass ich da jetzt nicht in deren Haut sitze. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es den ein oder anderen Politiker gibt, der oder allgemein auch im Alltagsleben gibt es ja jeden von uns, dass man sich hinterher Sachen nochmal anguckt und sich denkt, hätte ich im Nachhinein vielleicht anders entschieden.
Hast du eine andere Entscheidung, wenn du jetzt bisher keine politischen Entscheidungen getroffen hast, aber eine andere Entscheidung, die du unter Zeitdruck treffen musstest, die du uns erzählen magst?
Ja, unter Zeitdruck musste ich in letzter Zeit jetzt eigentlich, also klar auf Podien jetzt entscheiden, was ich sage, aber das sind jetzt eher so kleine Entscheidungen, zumal da bereitet man sich auch ein bisschen drauf vor und orientiert sich dann auch an dem, was man auch vertritt, an dem, was man sich vorher selber festgemacht hat, was man vertreten möchte, an dem, was man so inhaltlich zu vertreten hat, wenn man für eine Partei kandidiert. Aber da muss man teilweise auch kurz Entscheidungen treffen, wenn man dann vielleicht mal nicht die perfekte Vorarbeit für eine Frage hatte, wo man dann ganz kurz überlegen muss, wie machen wir das jetzt? Und dann einfach immer nach den Grundwerten gehen. Einfach immer überlegen, das sind meine Grundwerte und wie sehe ich die jetzt in dieser Entscheidung möglichst wenig verletzt?
Wenn du Entscheidungen triffst, was prüfst du dann zuerst? Machbarkeit, Finanzierung oder Recht?
Recht und Gerechtigkeit ist auch immer so ein Begriff. Machbarkeit, Finanzierung. Die Wirkung. Also die, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann möchte ich ja, dass sie auch die Wirkung hat, die ich erzielen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, dass wir in Baden-Württemberg die Leute weniger Miete zahlen müssen, ne? Dann muss ich mich an dieser Wirkung so ein bisschen festhalten. Dann gibt's immer dieses Ding, dass dann die Realität einen einholt und dass dann solche Sachen wie Finanzierbarkeit dazukommen. Und da ist es dann, finde ich, wichtig, dass man auch ein bisschen dabei bleibt und gerne auch solche Ideen wie so eine Mietendeckel zum Beispiel einfach mal groß denkt und sagt, hey, das mag vielleicht im ersten Moment jetzt etwas unrealistisch klingen für Leute, die sich das nicht vorstellen können, aber man muss jetzt auch einfach mal dabei bleiben, weil die Wirkung, die es erzielen würde, wäre eben gut für viele Menschen. Und das ist ja dann dass man da nicht immer, weil ich finde, in der Politik wird auch viel zu viel nach Finanzierbarkeit entschieden. Ne? Und die Finanzierbarkeit, wenn wir dann mal wieder so ein bisschen gucken, wenn es dann um andere Themen geht, dann ist Finanzierbarkeit auf einmal kein großes Problem mehr. Drum ist das für mich jetzt persönlich kein Grund, der jetzt die erste Blockade wäre bei einer Entscheidung.
Das ist ja spannend. Wo hast du mal Verantwortung getragen? Auch für Finanzierungen zum Beispiel.
Auch für Finanzierungen. Abgesehen vom privaten Leben, wo man natürlich für sich selber verantwortlich ist finanziell, hatte ich jetzt in einem nach außen wirksamen Kontext in letzter Zeit nicht wirklich natürlich, wenn ich Dinge organisiere für die Partei, wo es dann darum geht, dass da jetzt irgendwelche Kosten aufkommen, aber da bin ich jetzt kein Vorstand, der da irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Da habe ich einen Kreisverbandsvorstand, mit denen ich mich dann beraten kann. Also ich bin jetzt kein Entscheidungsträger, der irgendwelche finanziellen Grundlagen immer zugrunde hat, so wie man es jetzt im Privaten hat. Ne? Da trifft man ja tagtäglich Entscheidungen. Ist das jetzt schlau, wenn ich mir das jetzt gönne? Ist da noch genug Geld übrig? Ja.
Was ist ein Geld für dich?
ein notwendiges Übel. Also ich komme ja, wenn wir jetzt über so politische Theorie sprechen, komme ich ja eher so ein bisschen aus dieser Sozialismus-Ecke, der ich mich zugewandt fühle. Und dann ist Geld für mich auf jeden Fall was, was mittlerweile einen zu fast dogmatischen Stellenwert hat. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Geld, also es gibt einfach Momente im Leben, in denen ist Geld nicht alles. Und die Momente gibt es politisch, die Momente gibt es im Privaten. Und da sind wir, finde ich, mittlerweile wo angekommen, wo einfach Geld viel zu oft so ein Damoklesschwert ist, was über allem hängt. Ne?
Du hast jetzt gerade zweimal schon einen historischen Rückbezug eingeführt, der mir symbolisiert, dass es früher besser gewesen wäre.
Inwiefern, wenn ich fragen darf?
Na, du hast gesagt eben, wir sind jetzt mittlerweile da angekommen, dass es so ist. Gut, und du hast vorher auch gesagt, naja gut, es ist irgendwie mehr geworden oder so. Und dann heißt es ja für mich, aha, das heißt, es war mal besser.
Ich bin jetzt keiner, der hinsteigt und sagt, boah, früher war aber alles besser. Aber ich sehe persönlich einfach gesellschaftlich wie auch politisch einen zu krassen Fokus auf Geld. In dem Sinne, dass, wie drücke ich das aus? Die Menschen brauchen Geld. Also wir haben ja Geld als grundlegendes Zahlungsmittel. Das können wir jetzt nicht von heute auf morgen abschaffen. Ne? Dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass bei vielen politischen Entscheidungen gerade im Moment immer mehr aufs Geld geguckt wird, anstatt auf das, was dieses Geld im Hintergrund dann für Auswirkungen hat im realen Leben. Um jetzt mal wieder dann ein Beispiel dafür zu bringen, sowas wie eine Entscheidung, dass man jetzt irgendwelchen Menschen aufgrund dessen, dass wir jetzt ein paar Milliarden in den Bundeshaushalt brauchen, das Arbeitslosen oder das die Grundsicherung streichen möchte, wenn die Termine verpassen. Da wird dem Geld so viel Bedeutung beigemessen, dass wir uns in der Lage sehen, moralisch vertretbar zu sagen, hey, wenn du jetzt zu dem und dem Termin nicht erschienen bist, dann bekommst du von uns kein Geld mehr. Und kein Geld zu haben bedeutet in der heutigen Gesellschaft, dass man kurz oder lang vor ziemlich großen Problemen steht.
In der heutigen war das aber früher nicht auch so.
Ja, es wird ja immer stärker alles durchmonetarisiert, sage ich mal. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist.
Also ich bin mit Sicherheit kein Historiker. Ja. Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel auch in Ravensburg Gebäude, die genau davon zeugen, dass Geld zum Beispiel auch im Mittelalter unendliche Relevanz hatte. Nehmen wir mal die Zehntscheuer, für genau diesen Zehnten zum Beispiel da ist. Wäre jetzt nur so das allererste Symbol, weil ich da vorhin dran vorbeigelaufen bin, was mir einfällt. Ich habe dich gefragt, was ist Geld für dich? Und du hast gesagt, das erste Wort war notwendiges Übel.
Ja.
Und dann hast du noch gesagt, das ist ein Zahlungsmittel.
Ja.
Das Zahlungsmittel, das verstehe ich. Mhm. Das notwendige Übel verstehe ich aber nicht.
Also unsere Gesellschaft lebt ja von einem Werteaustausch. Ne? Also wenn ich etwas habe, was jemand anders braucht, dann hat man sich jetzt einfach auf Geld geeinigt, um da untereinander diese Dinge auszutauschen, was ja jetzt primär, sage ich mal, im ersten Moment irgendwie einen Sinn macht, damit die Sache einfacher wird. Aber diese Geldgeschichte hat sich einfach dahin entwickelt, dass das Geld schon immer Macht bedeutet hat und dass ich mittlerweile Ich weiß gerade nicht, wie ich es erklären soll. Sorry, ich komme gerade hier nicht.
Geld ist eine hochkomplexe Frage. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, sich da sehr gut und sehr intensiv Gedanken drüber zu machen. Ja. Was gibt dir im Leben Orientierung?
Orientierung? Die Menschen um mich rum. Mhm. Ja, man orientiert sich ja immer an seinem Umfeld. Wenn ich Menschen um mich rum habe, von denen ich mitbekomme, dass sie was bewegt, dann möchte ich mich damit auseinandersetzen. Und dann sorgt das zwangsläufig irgendwann für Orientierung, dass man sich an dem orientiert, wie man auf andere wirkt zum Beispiel, dass man sich an dem orientiert, was andere beschäftigt. Und ansonsten gibt mir Orientierung im Leben, ja, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Bedürfnisse, wo ich mich selber irgendwie gerne sehen würde und wo ich mich selber dann auch hinwünsche, sage ich mal.
Was würdest du denn anderen Leuten empfehlen, die nach Orientierung suchen, die vielleicht auch, um jetzt hier mal in unserem Gesprächsthema zu bleiben, auch im politischen Kontext Orientierung suchen?
Gemeinschaft suchen ist eigentlich immer eine gute Idee. Sich nicht so atomisieren, nennt man es, also sich nicht so auseinandertreiben. Ich habe es am Anfang mal kurz gesagt, das muss ja nicht die große politische Partei sein, das kann auch einfach ein Fußballverein sein. Das kann eine Nachbarschaftshilfe sein, das kann, dass man sich so wie mein Vermieter zum Beispiel, sich ab und zu mal in den Hof setzt, mit anderen spricht, sich mit anderen unterhält. Das kann sehr helfen, würde ich mal sagen.
Du hast jetzt vorhin skizziert, wie du, ich sag mal so, aus der Kindheit über die Jugend irgendwie gekommen bist, auf welchen Schulen du warst, was du für einen Beruf machst. Jetzt haben wir viel über dich gesprochen und dann hast du auch erzählt, wie du in diese Partei eingetreten bist und dass du jetzt schon nach sehr kurzer Zeit auf der Landesliste stehst und auch als Direktkandidat kandidierst. Und weil ich das wirklich nicht weiß, wäre mal so meine Nachfrage, wie läuft denn sowas in so einer Partei ab? Weil wenn du jetzt ja gerade sagst, man muss sich jetzt nicht dringend in einer Partei engagieren und so, naja, aber vielleicht wollen es ja doch Leute machen und ich habe keinerlei Ahnung, wie ist denn das so? Dann geht man zu so einer Partei und dann, was passiert denn dann?
Also ich kann jetzt natürlich nur für die Linke sprechen, da ich da in anderen Parteien jetzt keinen Einblick habe. Ich denke mal, bei den meisten Parteien oder bei vielen Parteien wird es ähnlich laufen. Was halt bei der Linken ganz groß geschrieben wird, ist Basisdemokratie. Das heißt, wenn man sich auf ein politisches Amt bewerben möchte, dann gibt es natürlich erstmal die eigene Entscheidung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und wenn man die dann äußert, ne, wenn so eine Landtagskandidatur ansteht, dann wird gefragt, wer kann sich das vorstellen? Dann kann man sich da melden. Dann gibt es Sitzungen, bei denen man sich dazu äußern darf, was einem die wichtigen Themen sind, was einem die wichtigen Beweggründe sind, was man erreichen möchte, etc. Und dann wird abgestimmt. Ganz, ganz banal. Dann wird basisdemokratisch abgestimmt, wer.
Was heißt basisdemokratisch?
Einfach alle Mitglieder des Kreisverbandes kommen zusammen.
Die dann da sind in dem Raum.
Genau, die da sind, ja, je mehr, desto besser natürlich, desto besser kommen auch Ergebnisse zustande. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade bei solchen Entscheidungen dann schon immer einige zusammenkommen, weil das dann, ne, da kann man, auch wenn man selber jetzt nicht kandidiert, trotzdem Wirksamkeit zeigen, indem man sich für jemanden ausspricht, wo man sagt, hey, der vertritt so ganz, ganz gut das, was ich sage. Und ja, dann wird man gewählt als Kandidat. Und dann geht das Ganze los, dass man dann
Das heißt, du hältst da so eine Bewerbungsrede oder sowas.
Ja.
Und wie viele Leute bewerben sich da so?
Also eben als Direktkandidat waren es jetzt, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, außer mir jemand kandidiert. Ich glaube nicht. Ich glaube, außer mir hat niemand kandidiert gehabt. Da geht es dann darum, dann bin ich natürlich trotzdem nicht automatisch Direktkandidat, sondern dann wird gefragt, sind alle damit einverstanden, dass der Tim jetzt hier Direktkandidat wird? Dann kann man auch mit Nein dagegen stimmen. Also auch da muss man erstmal gewählt werden. Das wird kein glatter Durchmarsch, wenn sich da niemand gegen bewirbt. Und dann gibt es ja dieses Jahr jetzt auch diese Neuerung mit den Landeslisten, auf denen man sich dann aufstellen lassen kann, mit der Zweitstimme gewählt werden kann. Und auf den Landeslisten war es dann so, dass der Landesverband Baden-Württemberg sich da getroffen hat und dass wir da 11 Stunden zusammen in einem Saal saßen und diese Landesliste von 1 bis 26 gewählt haben. Und jeder darf da zur Rede kommen, jeder darf da eine Rede halten, jede darf da eine Rede halten und darf dann sagen, ich möchte mich auf diesen Listenplatz jetzt explizit bewerben.
Okay.
Und dann dürfen alle anwesenden Mitglieder darüber abstimmen, ob sie das für eine gute Idee halten.
Und wie laufen solche Entscheidungsprozesse bei euch dann in der Partei ab? Also ihr habt ja dann auch ein Wahlprogramm. Mhm. Wie einigt man sich dann drauf? Wer schreibt denn das?
Alle. Also es gab...
Also
es
gibt ein riesiges Word-Dokument und alle schreiben da drin rum.
Ja, nee, es ist jetzt nicht so, dass alle einfach irgendwelche Sätze irgendwo hinwerfen. Okay. Ne? Es gibt natürlich schon Mitglieder, die, es gibt ja so LAGs, also Landesarbeitsgruppen, okay, sogenannte, die sich mit speziellen Themen jetzt beschäftigen. Also ja. Es gibt eine LAG-Bildung, es gibt andere Gruppen, die sich jetzt speziell mit Mieten, mit Gesundheit etc. beschäftigen. So, die geben natürlich erstmal einen Hauptinput, weil da sitzen ja ExpertInnen drin, die von den Themen aufgrund dessen, dass sie Bildung, Lehrer sind, Gesundheitswesen, mhm, Rettungssanitäter, Ärzte etc. pp., haben die da natürlich sehr viel Ahnung. Aber wenn dieses Parteiprogramm dann das Grundgerüst steht, dann gibt es Sitzungen, bei denen man sich als Mitglied ohne Sonderfunktion, ohne alles einbringen kann, mhm, und wo man Anträge stellen kann, wo man sagen kann, ich möchte, dass das zum Beispiel in diese Geschichte aufgenommen wird. Ich reiche das als Verbesserungsvorschlag ein. Ja, das ist auch das, was ich so basisdemokratisch gemeint habe. Da gibt es jetzt nicht das große Entscheidergremium, die dann sagen, wir entscheiden das jetzt so und so und so. Sondern es kann sich jeder und jede kann sich einbringen, mhm, und es wird da niemand kategorisch ausgeschlossen.
Mhm. Was heißt? Glaubst du, das ist die beste Form, um Entscheidungen herbeizuführen?
Wenn es rein um Geschwindigkeit geht, manchmal nicht, mhm, aber ansonsten ja, auf okay, jeden Fall. Also,
aber das heißt ja im Endeffekt auch, ich entscheide jetzt als Beispiel, ja, über ein Thema dann mit, von dem ich wirklich gar keine Ahnung habe.
Ja, da muss man natürlich dann von den Personen auch erwarten, dass wenn ExpertInnen sprechen, dass man denen auch zuhört. Mhm. Ja? Es gibt ja aber diese basisdemokratischen Entscheidungen geben dann halt einfach den Konsens in der Partei wieder.
Okay.
Und es ist ja jetzt nicht so, dass wenn da einer jetzt irgendeine unhinged Idee in den Raum wirft, dass der dann damit automatisch durchkommt, sondern solche Sachen werden dann im meisten Fall einfach gesagt, so, ja, netter Beitrag, Dankeschön, ist jetzt vielleicht nicht so, mhm, okay, zielführend.
Der Landtag wird für 5 Jahre gewählt, mhm, und jetzt stell dir mal vor, nach der kommenden Legislaturperiode, mhm, wenn dann auch 5 Jahre lang dieser Landtag aktiv ist, mhm, haben wir 2031, stell dir mal Ravensburg, Schussenthal vor, mhm, was ist denn dann besser geworden?
Öffentlichen Nahverkehr.
Okay, wie merkt man das im Alltag?
Im Alltag merkt man das, dass wenn man in einem Dörfchen wohnt, dass jetzt nicht priorisiert wird vom öffentlichen Nahverkehr, priorisiert wurde bis jetzt, dass da dann in Zukunft, wenn es nach uns geht oder nach mir, ne, das ist auch mein persönliches Anliegen aufgrund eigener Erfahrung, dass da dann zum Beispiel mehr öffentlicher Nahverkehr verfügbar ist, dass, mhm, man nicht immer aufs Auto angewiesen ist.
Mhm. Und wie materialisiert sich das so ganz konkret?
Inwiefern? Achso, dass halt einfach ein Bus fährt, wenn man, ne, dass man nicht nur zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, jetzt ganz übertrieben gesagt, einen Bus hat, der fährt, mhm, sondern dass solche Entscheidungen in Zukunft auch nicht nur deswegen so getroffen werden, dass man sagt, das hat jetzt eine Wirtschaftlichkeit, die dem Ganzen zugrunde liegt und da muss jetzt in primär erstmal Geld damit verdient werden, ne? Mhm. Sondern dass man einfach sagt, da gibt es Menschen, die möchten von A nach B kommen und dafür sorgen wir jetzt. Dass da die Landesregierung und die Kommunen auch einfach wieder mehr mehr in eigene Hand nehmen, sage ich mal, und das nicht alles immer einem privatwirtschaftlichen Interesse unterliegt. Mhm. Aber weil es gibt einfach gewisse Dinge, so? Es gibt, es muss, also die Wirtschaftlichkeit liegt ja den Dingen zugrunde. Es gibt ja Entscheidungen, wo man sagt, in Dorf XY, da wohnen jetzt 5 Leute. Mhm. Das ist jetzt für uns nicht wirtschaftlich genug, dass wir da 5-mal am Tag einen Bus vorbeischicken. Mhm. Dann muss man natürlich auch die Realität mit einbeziehen und sagen, dass einen Bus 5-mal am Tag leer durch die Gegend zu fahren zu lassen, wenn das tatsächlich der Realität entspricht, muss man sich halt was anderes einfallen lassen. Da gibt es jetzt zum Beispiel andere Mobilitätskonzepte. Mhm. Aber es geht einfach darum, die Zukunft, die ich mir vorstelle, die ich so sehe, ist eine Zukunft, in der wir Grundrechte wie Wohnen, Essen, Bildung, ganz wichtig, einfach wieder als Grundrechte anerkennen und nicht zuerst drauf gucken, wo können wir Geld sparen, sondern wie erfüllen wir diesen Auftrag, den wir da haben, den Auftrag, den die Bevölkerung stellt, ne, die Leute wollen wohnen, die Leute wollen essen, die Leute wollen Bildung haben. Und da müssen wir einfach schauen, wie erfüllen wir diesen Auftrag und wie kommen wir dahin, dass wir ein gutes Leben für alle bewerkstelligen und dass wir dann nicht immer drauf schauen, wo lässt sich da jetzt irgendwie ein Kapital draus schlagen oder dass man einfach wieder gewisse Dinge wieder von der Regierung übernommen werden und die Leute damit versorgt werden, ungeachtet dessen, ob das jetzt große wirtschaftliche Auswirkungen, also groß was abwirft, sage ich mal.
Du hast jetzt ja als erste Antwort auf meine Frage den öffentlichen Nahverkehr benannt. Wo ist es denn so, dass der öffentliche Nahverkehr große Gewinne für irgendjemanden abwirft? Wenn du sagst es gerade so, das wäre so, das muss man dann deshalb anders machen und dann ist es eine positive Zukunft.
Ja, da geht es jetzt, also beim öffentlichen Nahverkehr selber geht es jetzt nicht darum, dass jetzt irgendeiner da sitzt und da sich die Taschen voll macht. Ne? Also ein öffentlicher Nahverkehr ist ja jetzt...
Also soweit ich das weiß, wird es hier von den Stadtwerken
gemacht. Genau, richtig. Da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Da liegt aber trotzdem ja ein Mechanismus zugrunde, dass man sagt, wie viel Geld haben wir da, wie viel muss man da ausgeben, wie viel kann man da ausgeben, dass dann da Geldtöpfe sind, die dann, wenn sie leer sind, dass dann gesagt wird, Pech habt.
Okay, und welchen anderen Mechanismus würdest du dann favorisieren?
Dass wir einfach uns daran orientieren, was die Bedürfnisse der Menschen sind und dann gucken, wie wir diese Bedürfnisse, wie gerade eben gesagt, bewerkstelligen. Die Bewerkstelligung des Ganzen kostet jetzt Geld, dass wir dann nicht sagen, ja, aber ich halt gerade keins da, Pech gehabt, weil es gibt einfach Dinge, die brauchen die Leute und da darf Geld keine so übergeordnete Rolle spielen.
Mhm. Und wie finden wir diese Bedürfnisse von den Leuten raus? Also du hast jetzt ja den Weiler mit 5 Häusern benannt. Mhm. Wie finden wir das Bedürfnis von denen raus?
Also was zum Beispiel meine Partei ganz groß macht und auch ich selber schon gemacht habe, sind Haustürgespräche. Mhm. Wir latschen durch Ravensburg, habe ich selber auch schon gemacht. Da waren wir in der Nähe vom Kaufland unten unterwegs. Da watscheln wir durch Ravensburg und sprechen die Leute an ihren Haustüren an. So, hallo, wir sind von der Linken, wir würden gerne kurz 5 Minuten mit ihnen reden, wenn sie Zeit haben. Wenn die Leute dann Nein sagen, dann gehen wir denen nicht weiter auf die Nerven. Aber wenn sich dann ein Gespräch ergibt, dann hören wir den Leuten einfach mal zu. Mhm. Ähnliches an Infoständen. Ne? Wir stehen teilweise draußen auf dem Marienplatz und dann können Leute zu uns kommen und uns einfach mal sagen, was sie beschäftigt, was sie bedrückt, was sie erwarten von einer Politik, von einer guten Politik, die sich um gutes Leben kümmert. Und aufgrund dessen treffen wir dann auch unsere Entscheidungen.
Okay.
Also gerade die Mietenpolitik, die Linke jetzt auch bundesweit verfolgt, die haben wir uns nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Das kommt davon, weil einfach viele Menschen gerade mit diesem Thema zu kämpfen
haben. Das heißt, also ich mag das wirklich verstehen. Mhm. Du, mit wie vielen Leuten habt ihr da so gesprochen? So über den Daumen gepeilt.
Über den Daumen gepeilt an einem Infostand. Ich persönlich spreche da an einem Tag mit gute Gespräche, also wirklich lange Gespräche sind so 2, 3, 4 Stück. Mhm. Und wenn dann 2, 3 Leute im Infostand sind und jeder so viel Gespräch hat, dann hat man so mit ein paar Leuten gesprochen. Es gibt natürlich auch Tage, da steht man im Infostand, steht man sich die Beine in den Bauch, weil alle irgendwie ne, schönes Wetter wollen ins Café zum Eis essen. Und dann ist das Ganze weniger erfolgreich. Es gab auch schon, ich habe auch schon Tage gehabt, wo wir Haustüren gemacht haben, wo wir an 50 Haustüren einfach klingeln oder klopfen und die Leute alle sagen, ach nee, komm, heute nicht. Keine Zeit.
Okay, ich merke, du magst oder kannst mir da vielleicht auch keine Zahlen nennen. Gleichzeitig hast du aber gerade gesagt, dass du Bedürfnisse erfragen willst und auch daran relevante Entscheidungen festmachen willst. Nehmen wir jetzt mal Ravensburg, nur Ravensburg, da leben ja aber 50.000 Menschen.
Ja.
Wenn du jetzt natürlich in einem Weiler mit 5 Häusern 3 Stück befragst, dann hast du ein gutes Bild von den Bedürfnissen der Leute, wenn sie die dir dann überhaupt wirklich mitteilen können, weil manchmal wissen die ja vielleicht selber gar nicht. Das kommt immer drauf an, um was es so für ein Thema vielleicht geht. Ja, das, du merkst, es macht mich jetzt so ein bisschen, da habe ich jetzt so ein großes Fragezeichen, wenn du sagst, du sprichst mit Leuten, anscheinend sind es aber jetzt gar nicht so wahnsinnig viele. Und wie nimmst du da dann tatsächlich einen Durchschnitt raus oder ich sag mal was Relevantes,
naja, also
um damit arbeiten zu können?
Ich persönlich spreche ja nicht mit allen 50.000 Menschen in Ravensburg. Da geht es natürlich darum, dass ich GenossInnen habe, die das auch alle machen. Und da geht es auch darum, dass wir jetzt auch landesweit, ne, also wenn du eine Zahl wissen willst, landesweit waren es 65.000 Haustüren, an denen jetzt geklingelt wurde, was natürlich auch nicht Gesamt-Baden-Württemberg ist, aber es gibt einem doch, wenn man mal einfach sich die Zeit nimmt und mal mit den Leuten persönlich spricht, was sie bewegt, gibt es einem einfach ein anderes Bild, wie wenn man das einfach entweder nur mutmaßt oder nur gewisse Lobbyverbände fragt.
Glaubst du aber nicht, dass da ein großer Bias drin ist, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr eine gewisses Klientel von Menschen vor allem erreicht, die dann die Gespräche mit euch auch überhaupt führen. Also macht es da nicht Sinn, einen statistisch validen Ansatz zu wählen?
Naja, das heißt ja nicht, dass wir nicht sonst auch die anderen Kanäle, außer jetzt natürlich große Lobbyverbände, da sind wir jetzt eher nicht so die Freunde von, aber ne, dass man sonst nicht auch noch anders an die Inhalte vom Wahlprogramm rankommt. Aber was ich damit ausdrücken wollte, war einfach, dass diese Haustürgespräche und auch einfach diese persönlichen Gespräche mit Menschen bei uns ein großer Grundbaustein mittlerweile sind, auf den wir auch sehr stark setzen, weil wir eben sagen, wenn man den Leuten wirklich selbst zuhört, und zwar einfach den Leuten, die man im Alltag antrifft, dann kriegt man ein besseres Bild, als wenn man da irgendwie, keine Ahnung, jetzt mal ganz frech gesagt, in seinem Elfenbeinturm sitzt und nur gewisse Leute an sich ranlässt, wo es dann auch wieder darum geht, ja, wer hat da die Zeit, wer hat das Geld, solche Termine dann wahrzunehmen. Und ja, das persönliche Gespräch immer auch ein guter Anhaltspunkt.
So ganz habe ich deine Zukunftsvision, wir bleiben jetzt mal beim öffentlichen Nahverkehr, aber auch noch nicht verstanden. Also die Bedürfnisermittlung, okay, du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt verschiedene Bausteine. Eines sind persönliche Gespräche, die anderen Bausteine habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wie ihr zur Bedarfsermittlung kommt, wenn euch ein wirtschaftlicher Ansatz oder dir auch ein wirtschaftlicher Ansatz, wenn du das nicht gut findest. Da konnte ich dir jetzt nicht so ganz folgen, was dann ein anderer Ansatz ist. Okay, jetzt kannst du mir nicht mehr folgen.
Da komme ich jetzt. Die geht es jetzt primär. Also ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, dass dir so drum geht, dass was uns Linken ja auch teilweise ein bisschen angelascht wird, dass wir völlig ignorieren, dass wir in einer Wirtschaftssituation sind, dass wir sagen, ja, wir werfen einfach überall mit Geld hin und dann wird schon irgendwie alles.
Nee, das ist gar nicht mein Punkt. Ich bin ja hauptberuflich Innovationsmanager. Das heißt, mich mit Utopien auseinanderzusetzen, mit das Undenkbare zu denken, sage ich es mal so, das gehört zu meinem Job mit dazu. Und weil das so ist, hake ich danach und versuche da das zu verstehen. Also wenn du sagst, der wirtschaftliche Ansatz, den findest du in diesem öffentlichen Nahverkehrskontext nicht sinnvoll, dann frage ich mich ja, okay, was ist dann der andere Ansatz? Und du sagst bedürfnisorientiert, dann frage ich dich, wie ermittelst du die Bedürfnisse? Und dann sagst du, naja, ich spreche halt mit den Leuten.
Ja, und aus den Gesprächen bekommen wir dann mit, dass Themen wie die Gesundheitsversorgung, der ÖPNV, die Mieten, Themen sind, die Leute einfach beschäftigen. Bei den Mieten sind es die Kosten. Ne? Also Leute zahlen teilweise echt extrem viel für ihre Miete. Beim ÖPNV ist die Zuverlässigkeit, die Verfügbarkeit und auch ebenfalls die Kosten. Wir stehen ja dafür, zum Beispiel für kostenlosen öffentlichen Nahverkehr.
Okay.
Ja, und das wollen wir umsetzen, weil wir einfach sagen, wir haben ja zum einen Menschen, für die auch schon ein 5-Euro-Busticket zum Beispiel eine finanzielle Ausgabe ist, die man nicht jeden Tag tätigen
Natürlich,
kann.
Natürlich, die Menschen gibt es, ja.
Ja, da geht es um soziale Teilhabe. Dann geht es um einen Aspekt, der ja mittlerweile auch ganz gerne immer mal wieder rausgelassen wird, ist Klimaschutz. Mhm. Mehr auf den Individualverkehr zu verzichten, wo es geht und wo es für die Leute machbar ist, das ist gut, ein guter Ansatz. Das sind einfach die Bedürfnisse, die wir da kennenlernen in den Gesprächen von den Leuten. Und anhand derer wir dann sagen, aufgrund dessen bauen wir jetzt unser Wahlprogramm auf. Aufgrund dessen sprechen wir uns für einen Mietendeckel aus. Dass nicht irgendwelche Konzerne, die halt einfach Immobilien besitzen und daraus einfach Gewinn erzielen möchten, Leuten diese Sachen vermieten für teilweise Preise, wo man echt jenseits von Gut und Böse ist.
Das sind viele Sachen, die ich schon oft gehört habe. Da kann man jetzt zustimmen oder nicht. Meine persönliche Meinung spielt da jetzt gar nicht so sehr die Rolle, sondern ich mag das eher verstehen, was das dann im Endeffekt heißt, und jetzt hier vor allem konkret, du hast jetzt verschiedenste Sachen aufgemacht, ÖPNV, Wohnen, soziale Teilhabe. Dinge zu fordern ist, glaube ich, immer schnell gemacht und ist im Endeffekt auch ein Stück weit einfach. Die Frage ist ja dann immer, wie lässt man das Realität werden? Wie kommt man jetzt dann dahin? Was für eine ganz konkrete Idee habe ich denn? Wie löse ich denn jetzt das Problem?
Beim Thema Mieten oder beim Thema Wohnen im Allgemeinen ist das eine Landeswohnbaugesellschaft, die sich dann um den sozialen Wohnungsbau vor allem kümmert, dass Wohnungen entstehen, die einfach zu einem fairen Mietpreis für Menschen mit kleinerem Geldbeutel.
Was ist denn ein fairer Mietpreis?
Da habe ich jetzt, muss ich ehrlich zugeben, keine konkreten Zahlen im Petto.
Okay.
Aber dass einfach die Miete nicht mehr, dass die Miete nicht mehr ein Problem ist, mit dem Leute so hart zu kämpfen haben, sei es jetzt der Student, der irgendwo in einer größeren Stadt eine Mietwohnung sucht und dann teilweise 500 Euro für ein 10 Quadratmeter Zimmer zahlt oder noch mehr. Ich habe selber.
Hast du schon mal gebaut?
Ich selber, nein.
Nee. Kennst du jemanden, der gebaut hat?
Meine Eltern, bevor ich geboren wurde. Ansonsten habe ich selbst jetzt auch in meinem Freundeskreis eher weniger Menschen, die sich das leisten können, ein Haus zu bauen, eine Immobilie oder kaufen.
Okay, weil wenn du mir das so erzählst, dann fallen mir Sachen ein, zum Beispiel Rohstoffpreissteigerungen so in der letzten Zeit. Und wenn ich mit Leuten spreche, die Immobilien bauen, die sagen mir zum Beispiel, sie wollen nicht so teuer vermieten, wie dass sie es machen müssen. Aber wenn sie zum Beispiel was Neues bauen oder auch was sanieren, sind die Kosten so hoch, dass sie das gar nicht anders machen können, weil sie legen sonst drauf. Und in dem Moment können sie es ja als privater Bauträger gar nicht machen. Ja, also du hast gerade so ein Bild skizziert, dass es auf der einen Seite die bösen privatwirtschaftlichen Riesenunternehmen gibt und auf der anderen Seite der total gute Landesbaugenossenschaft, oder ich weiß nicht, wie du es gerade formuliert hast.
Landeswohnbau.
So. Ich weiß nicht, für mich hört sich das zu einfach gedacht an. Ich glaube nicht, dass die Realität so ist. Ist es so einfach? kann dann die Landesgenossenschaft, kann die billiger bauen und dadurch billiger vermieten? Wie machen die denn das?
Wie das jetzt im Einzelnen dann vonstatten geht oder was dann die
Landeswohnbaugesellschaft
dann wie sich das Ganze finanziert, da muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich überfragt, gebe ich ehrlich zu. Aber generell lässt sich sagen, wenn dem Thema Wohnen auch wieder kein Gewinninteresse zugrunde liegt, sondern das Interesse, da müssen Menschen wohnen. Mhm. Und das muss so günstig wie möglich gemacht werden. Dann sind wir ja schon mal laut meinem Dafürhalten in einer besseren Richtung unterwegs. Mhm. Wie wenn die Grundprämisse, dass Wohnraum entsteht, ist, dass da jemand ist. Und ich sage jetzt nicht, dass das es wird ja auch mal gern das Bild gezeigt, oh, die Linken, die wollen allen ihre Häuser wegnehmen und niemand darf mehr vermieten. Menschen, die eine Wohnung irgendwo im Dachgeschoss haben und die vermieten, die sind für mich nicht das ultimative Böse. Um Gottes Willen, nein. Mhm. Da geht es um Wohnbau, also um Wohnkonzerne, wie man, you name it, Vonovia oder die ganzen Geschichten, bei denen einfach wirklich massiv Kapital geschlagen wird aus dem Grundbedürfnis der Menschen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und da müssen wir was dagegen tun. Dass man natürlich nicht von heute auf morgen alles wegzaubern kann, was es da an Problemen gibt. Das ist ja, also ne, wir sind ja, laufen ja nicht komplett an der Realität vorbei. Mhm. Aber dass einfach den Mieten beziehungsweise das Wohnen ein Grundrecht ist, dass aus diesem Grundrecht und aufgrund des Bedürfnisses der Menschen zu wohnen, dass daraus nicht Kapital geschlagen werden sollte, dass nicht das der Hauptantrieb sein sollte, das ist einfach eines unserer großen Themen, was die Mieten angeht.
Okay.
Und da würde eine Landeswohnbaugesellschaft dahingehend helfen, dass die halt einfach einen Wohnraum schafft, bei dem es nicht primär geht, da muss jetzt so viel wie möglich Marge und Gewinnspanne drin sein.
Okay. Wir könnten da jetzt ganz lange noch bei diesem Thema bleiben. Ich hätte da auch ganz viele Nachfragen. Mag dich da im Zweifel aber gar nicht in Verlegenheit bringen.
Ich gebe es ehrlich zu. Also es gibt auch da krassere ExpertInnen wie mich.
Genau, das merke ich. Und drum ist es ja auch einfach nicht fair, jetzt bei diesem Thema zu bleiben, weil, wie jetzt ja schon öfter gesagt, das gar nicht meine Motivation in diesem Podcast ist. Ja. Stellen wir uns mal vor, du würdest in den Landtag so reinkommen. Was wären denn deine 1, 2 oder auch 3 Prioritäten, die du in den ersten 12 bis 24 Monaten so richtig mit Volldampf verfolgen würdest? Was ist dein Hauptthema?
Mein Hauptthema wäre tatsächlich eine soziale Gerechtigkeit herstellen über diese 3 großen Pfeiler, auf denen wir das Ganze jetzt aufbauen, die ich gerade jetzt immer wieder genannt habe.
Also ÖPNV, Wohnen.
Wohnen, Gesundheit.
Gesundheit.
Ja, dass da einfach, dass wir den Leuten, auch egal wo sie wohnen, wieder ein unabhängig von ihrem Geldbeutel vor allem ein Leben ermöglichen, bei dem man sich nicht den ganzen Tag irgendwie den Kopf zerbrechen muss, weil es an vorne und hinten eben überall fehlt. Und was ich als großen Punkt da einfach persönlich in einen Landtag einbringen würde, wäre, dass wir uns da dass ich mich da auch als Teil einer sozialen Opposition sehe, die einfach das, was mittlerweile von anderen Parteien da in die Parlamente getragen wird, dass wir da einfach auch mal vehement widersprechen müssen und sagen müssen, Leute, es geht so nicht. Wir können nicht immer auf Kosten von ArbeitnehmerInnen, wir können nicht immer auf Kosten von Menschen mit kleinem Geldbeutel irgendwelche Dinge tun, während für andere Sachen, die dann jetzt nicht zu diesen Grundrechten gehören, die wir da sehen, Mieten, Wohnen, da ist dann komischerweise immer Geld da. Also, ne, also wenn eine Regierung irgendwie schreit, wir müssen jetzt ganz schnell eine Armee aufrichten und wir brauchen jetzt ganz schnell ganz, ganz viele SoldatInnen, dann haben wir auf einmal sehr viel Geld, solche Sachen umzusetzen. Und dann stelle ich mir persönlich einfach die Frage, und das ist auch der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, da stelle ich mir die Frage, warum haben wir Geld, die konventionell stärkste Armee Europas bauen zu wollen, wenn wir da mal unseren Bundeskanzler zitieren. Mhm. Aber warum haben wir kein Geld, Schulen zu sanieren, bei denen es aus der Decke tropft? Warum haben wir kein Geld, das Problem anzugehen oder warum haben wir nicht die Energie oder die Lust, das Problem mit den Mieten anzugehen? Und deshalb bin ich in die Politik und da möchte ich mich dann einbringen. Jetzt ist es natürlich mit Listenplatz 24, wäre jetzt arg ambitioniert von mir anzunehmen, dass ich da auf sicher in den Landtag komme. Aber wenn ich reinkommen sollte, man weiß ja nie, was noch so alles passiert, dann sehe ich mich da, wie gesagt, auf jeden Fall als Mitglied einer Opposition, die einfach dem entgegenstellt, dass für Interessen von großen Kapitalstrukturen einfach immer die Grundrechte der, sag ich jetzt mal, kleinen Leute geopfert werden.
Was würdest du denn politisch nie tun, selbst wenn es dir eine Stimme, selbst wenn es dir jetzt in dem Fall den Einzug in den Landtag bringen würde?
Mit der AfD in eine Koalition gehen?
Okay.
Keine Ahnung, was ich politisch nie tun würde. Ich würde mich niemals dafür aussprechen, dass wir Menschen irgendwie in irgendwelche Schubladen stecken und sie aufgrund dessen anfangen zu diskriminieren. Ne? Also aufgrund dessen, wie sie sind. Nicht, was Menschen tun, ne? bevor jetzt dann der Gedanke kommt, ja, aber die bösen Vermieter kann man ja dann wieder in eine Schublade werfen. Das ist ja was anderes. Nee, einfach. Also ich würde jetzt nie irgendwie sagen, wir müssen hier irgendwie gucken, wen wir jetzt hier im Land haben wollen, in Baden-Württemberg und in Deutschland und wen wir wieder in irgendein anderes Land abschieben können. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Ding des völligen Unverständnisses. Mhm. Dass ich checke es nicht, wie wir darauf kommen können, Menschen in Länder zu schicken, aus denen sie geflüchtet sind, aus denen sie aus Gründen geflüchtet sind. Und dass wir einfach sagen, so ja, also uns kostet das jetzt hier Geld, euch hier zu behalten, euch zu versorgen, geht.
Aber das heißt, du glaubst, dass zum Beispiel so eine Haltung, die würde dir Wählerstimmen bringen?
Andere Leute glauben das offensichtlich. Ja, ja. Ich glaube da nicht dran. Ja. Also es gibt Menschen in Parteien, die da sich von einer gewissen anderen Partei sehr vor sich hertreiben lassen, meiner Meinung nach, und dann glauben, dass wenn sie da irgendwie das Leitprogramm davon abspielen, dass sie aufgrund dessen dann irgendwie mehr Wählerstimmen generieren. Mhm. Da gehe ich einfach nicht d'accord damit, absolut gar nicht. Kein Mensch ist irgendwo illegal. Es gibt keinen Grund, Menschen in Kriegsgebiete zurückzuschicken. Mhm. Und es gibt für mich auch irgendwie nicht die Rechtfertigung, Menschen einfach an der Grenze irgendwo stehen zu lassen, sagen, ja, dein Problem, guck, wo du bleibst.
Wir biegen so ganz langsam auf die Zielgerade ein. Mhm. Vielleicht noch so zwei, drei Abschlussfragen. Ja. Welche Gruppe, je nachdem, von Menschen müsste man an einen Tisch holen, die sonst aber nie zusammensitzen?
Mir fällt es da gerade spontan darauf zu antworten, ist schwierig. Menschen, die man an einen Tisch holen müssten, wäre vielleicht einfach mal PolitikerInnen, die aktuell in Regierungsverantwortung sind. Und die Menschen, über die sie da entscheiden, also wirklich mal die Menschen, über die sie da reden und entscheiden, sei es jetzt, was Arbeitspolitik angeht, wenn man dann hier von irgendwelchen, das sind jetzt alles Bundesthemen, aber wenn man von Auflösung von irgendwelchen Arbeitszeitgesetzen spricht, dann einfach mal, dass man tatsächlich mal sich als Politikerin dann damit auseinandersetzen muss, wen betrifft das, was richte ich da eigentlich an? Weil ja, es gibt einfach, es gibt Menschen, die so viel schon machen und arbeiten müssen in diesem Land und denen will man jetzt irgendwie noch den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnen und sagen, ja, ihr müsst mehr arbeiten für unseren Wohlstand. Und ja, das, was dann unser Wohlstand heißt, ist ja auch immer eine sehr variable Geschichte. Mhm. Und drum bin ich dafür, dass man einfach mal, das ist auch das, der Grund, warum wir eben an den Haustieren durch die Gegend rennen, dass wir einfach mal den Leuten zuhören, für die wir Politik machen, halt einfach allen. Und wer mit uns sprechen möchte, mit dem wird gesprochen.
Welche Entwicklung macht dir aktuell Sorge und welche macht dir Hoffnung?
Sorge macht mir auf jeden Fall gerade, dass diese ja mal, es gibt ja den Begriff soziale Kälte, dass diese soziale Kälte sich gerade in Deutschland breit macht. Ne? Mhm. Das ist jetzt, wenn es um die gerade besprochenen migrantisch gelesenen Menschen geht, wenn es um Menschen geht, die auf soziale Leistungen angewiesen sind, weil sie nun mal keine Arbeit haben oder sonst wie einfach Bedürfnisse haben, dass man denen sagt, hey, ihr müsst jetzt alle mal wieder hier ein bisschen Arschbacken zusammenkneifen, mal wieder ein bisschen mehr arbeiten oder überhaupt mal ne, arbeiten, dass da nicht auf die Realität der Menschen geachtet wird, die in den meisten Fällen halt dann halt doch nicht so ist, wie sie ganz gern medial dargestellt wird, dass die alle faul auf der Haut liegen und sich denken, oh ja, Staat zahlt, passt schon. Sondern dass da einfach Schicksale dahinter stecken, die nicht einfach mal kurz vom Sofa aufstehen und mal wieder nur aufspringen müssen und einen Fernseher ausmachen und mal wieder arbeiten gehen. Mhm. Das macht mir gerade sehr viel Sorgen. Dann macht mir Sorgen, dass wir gerade anscheinend wieder richtig Bock haben, Krieg zu führen. Mhm. Das ist für mich auch ein Unverständnis. Ja, also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, hey, wir müssen nur mit manchen Leuten nur ein bisschen reden und Hände tätscheln und dann wird schon alles. Aber dass wir sagen, hey, wir wollen Europa wieder so stark aufrüsten, um einfach unsere Interessen in der Welt wieder kriegerisch durchzusetzen, das.
Was glaubst du, wo kommt diese Entwicklung her?
Herkommen tut diese Entwicklung von Menschen, die das Ganze angefangen haben, die einfach denken, dass Imperialismus jetzt wieder voll in Mode ist, dass man sagt, hey, wir marschieren jetzt hier in ein anderes Land ein und nehmen uns, was wir wollen,
zum Beispiel durch
militärische Gewalt. Wladimir Putin, Donald Trump, Venezuela, also das sind Sachen, die mir einfach Sorgen machen, wenn man es jetzt wirklich mal richtig global betrachtet, dass wir auf einer Zeitachse oder dass wir in einem Zeitalter wieder sind jetzt, wo es anscheinend jetzt Mode wird, dass wenn wir irgendwas haben, was uns an einem anderen Land nicht passt, dass wir unsere 7 Sachen zusammenpacken, da Panzer hinschicken und Flugzeugträger und sagen, so, der Laden gehört jetzt uns und jetzt haben wir hier das Kommando. Mhm. Ja, macht mir dann wiederum Hoffnung, dass ich sehe, dass Menschen auf der ganzen Welt sich das anscheinend nicht mehr so gefallen lassen, dass es doch auch Leute gibt, die aus der Geschichte gelernt haben, dass es Leute gibt, die nicht möchten, dass wir uns kriegerisch begegnen und da auf jeden Fall gegen auf die Straße gehen. Dass es Leute gibt, die, obwohl sie nicht selbst davon betroffen sind, auf die Straße gehen und sagen, hey, was ihr da macht, das geht nicht. Lasst es bleiben, weil das ist für mich die gelebte Demokratie, dass einfach, auch wenn man selbst nicht betroffen ist und auch wenn man selbst jetzt nicht primär einen Nutzen davon hat, dass man einfach guckt, hey, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich unsere Gesellschaft verbessern, so gut wie ich persönlich für mich das kann. Und das gibt mir Hoffnung. Also man merkt es ja auch bei uns in der Partei, wir haben so einen großen Zulauf wie noch nie. Es sind einfach wahnsinnig viele Leute da, die sagen, hey, ich hab Bock einfach was zu verändern, was zu verbessern. Und das gibt einem dann schon Hoffnung, wenn man weiß, man ist nicht alleine mit dem, wie man so fühlt und denkt.
So eine halb geklaute, aber letzte Frage. Du kannst ein Ortsschild frei beschriften, bei dir zum Beispiel. Was steht da drauf?
Ein Ort benennen.
Dein Ortsschild.
Mein Ortsschild.
Ja, nee, da steht so eine Parole drauf. Du machst das Ortsschild weg, ich gebe dir praktisch ein leeres und du kannst da was draufschreiben. Jetzt nicht ein Ort, sondern zum Beispiel, wofür die Region steht, wofür dieser Ort steht. Und ein gewünschtes Zielbild, eine Parole, irgendwas.
Also jetzt so richtig, richtig einen raushauen.
Ich weiß nicht. Nee, da kann ja auch irgendwie Zwiebelrostbraten draufstehen. Nee,
bevor nicht alle Völker frei sind, ist keins frei. Würde ich draufschreiben.
Vielen Dank, Tim. Das war's für heute bei Richtig Gutes Zeug. Vielen Dank euch fürs Zuhören und nochmal ein großes Dankeschön an dich, dass du dich diesen Fragenhagel so ein bisschen ergeben hast. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Lob, Kritik oder Themenvorschläge, jetzt mal abgesehen hier von der Landtagswahl, habt, dann schreibt uns total gerne an hallo@kapuziner.info. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und nehmt euer Recht wahr, geht wählen.
Ja,
bitte. Nichts ist selbstverständlich.
Und geht nicht nur wählen, engagiert euch. Alle 4 Jahre irgendwo ein Kreuzchen machen, ist nicht das ganze, die ganze Aufgabe, die wir haben in der Demokratie. Dankeschön.